Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine Ehe auf Zeit ist das ja quasi, so eine Legislaturperiode. Parteien koalieren, der Ehevertrag ist auf 4 Jahre festgelegt und dann wird neu gewählt. Jetzt wollen eigentlich alle Bundestagsfraktionen in Deutschland lieber 5-Jahresverträge haben, also eine Legislaturperiode von 5 Jahren. Wieso und was die Vorteile da sein sollen, das klären wir gleich. Pascal Fischer aus dem Team ist heute Abend mit im Studio. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Du bist auch Schokoladenfan, nehme ich an, so wie ich auch.
Leider, vielleicht, leider.
Ist lecker, oder? So ein feines Stück Schokolade, für deren Kakaobohnen der Regenwald und die Tiere weichen mussten. Weg mit der Natur, her mit den Monokulturen, Plantagen in Afrika und dazu schön noch Palmöl aus Indonesien.
Herrlich, auch da kein
Urwald mehr, nur noch Palmölplantagen. Na, immer noch Lust auf Schokolade?
Nee, glaube ich nicht.
Wir machen ein schlechtes Gewissen diese Stunde, gleich gegen 15:15 und wir sagen euch auch, wie es besser geht. Schönen Donnerstag, am Mikrofon ist Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova.
4 Jahre sind rum, bald ist Bundestagswahl. Die letzte war am 22. September 2013. Regiert hat die Große Koalition aus Union und SPD aber natürlich nicht die vollen 4 Jahre. Erstmal wird nach so einer Wahl verhandelt, dann ein Koalitionsvertrag gemacht. Da vergeht schon mal Zeit und am Ende der Legislaturperiode, da sind wir ja in der Phase, in der die Entscheidungen auf nach der Wahl verschoben werden. Also auch kein richtiges Regieren. Viele im Bundestag sind dafür, die Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre anzuheben. Das ist in den meisten Landtagen auch so und im Europaparlament auch. Nadine Lindner im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Woher kommt denn jetzt plötzlich dieser Wunsch? Was würde denn dafür sprechen, die Legislaturperiode auf 5 Jahre zu verlängern?
Tja, woher dieses Thema auf einmal kommt, so quasi aus dem Blauen, nur 10 Tage vor der Bundestagswahl, das habe ich mich heute Nachmittag oder heute Mittag dann schon gefragt und viele Kollegen haben sich das auch gefragt. Es ist tatsächlich so, dass ein Journalist mehr oder minder diese Geschichte gesetzt hat. Der hat bei allen Fraktionen angerufen und hat dann halt Antworten dazu bekommen, positive Antworten. Die meisten Fraktionen sind tatsächlich dafür. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist denn eigentlich der Vorteil davon, dass man jetzt 5 Jahre lang die Legislaturperiode im Bundestag sozusagen auf 5 Jahre ausdehnt, dann kann man das sich fast ein bisschen ausrechnen. Denn allein in diesem Jahr, da lief die Sitzungszeit bis Ende Juni. Und bis es eine neue Regierung gibt, bis die wieder richtig anfangen zu regieren, dauert es, ich denke mal, so ungefähr bis Weihnachten. Das ist über ein halbes Jahr, wo in Berlin eigentlich nicht wirklich was passiert an Gesetzesinitiativen, wo es nicht wirklich vorwärts geht. Und ein Vorteil wäre, man hätte dann halt einfach länger Zeit zum Regieren, länger Zeit, sich um komplizierte Gesetze zu kümmern.
Ich sage jetzt einfach mal ganz ketzerisch, man hat aber auch ein Jahr mehr Sicherheit als Bundestagsabgeordneter, tatsächlich dort zu sitzen, weil da muss man wiedergewählt werden.
Ja gut, das gehört natürlich dazu. Man hat natürlich, wenn man das Ganze jetzt mal aus Wählersicht betrachtet, hat man aber auch als Nachteil eine Bundesregierung vor der Nase sitzen, die man vielleicht nicht gewählt hat, die man auch nicht gut findet. Und die sitzt dann halt 5 Jahre statt 4 Jahre da. Und es ist noch ein Punkt, das fand ich ganz interessant. Ich habe heute mal mit den Fraktionen auch so ein bisschen telefoniert, habe die nochmal gefragt, wie kommt denn das eigentlich und was sagt ihr denn dazu? Und da meinte einer, der will jetzt mit dem Namen nicht genannt werden, aber ich fand den Vorschlag oder den Vergleich ganz passend. Bei manchen Gesetzen ist es dann halt auch so wie mit einer Uni-Hausarbeit. Die schiebt man halt ewig vor sich her. Man weiß, man muss sich eigentlich drum kümmern, macht es dann halt aber doch nicht, weil es kompliziert ist. Und dann so kurz vor der Angst, kurz vor der Frist, bevor dann wirklich alles abgelaufen ist, dann kümmert man sich dann doch mal. Und auch einige Gesetze kommen so zustande. Das heißt, wenn man jetzt 5 Jahre Zeit hat, also länger Zeit hat, muss es nicht unbedingt heißen, dass mehr Gesetze beschlossen werden.
Ja, genau. Also das heißt ja im Prinzip, dass man noch mehr Zeit hat. Das heißt, es wird noch langsamer gearbeitet in der Politik.
Naja, nicht zwingend. Aber die Gefahr ist dann schon so ein bisschen, man kennt das ja auch von sich selbst. Ohne Druck geht es nicht.
Wie konkret ist denn das Ganze schon? Wann könnte das denn umgesetzt werden?
Also auf einer Skala von 1 bis 10 halte ich es eigentlich nur auf einer 2 für wahrscheinlich.
Okay. Mhm.
Also ich halte es für wirklich unwahrscheinlich. Es hat verschiedene Gründe. Es wird darüber eigentlich schon seit mehreren Jahren, eigentlich schon seit 2005 drüber geredet. 2013 wurde das Thema nochmal hochgezogen. 2015. Es liegt letztendlich daran, dass niemand so richtig was dagegen hat, aber die konkrete Ausgestaltung, da gibt es dann doch ganz unterschiedliche Ansichten. Zum Beispiel sagen die Grünen und die SPD, ja, wir können das schon machen, wir können schon auf 5 Jahre gehen, aber dann soll es mehr direkte Demokratie in Deutschland gehen. Das können Volksabstimmungen sein und auch dafür müsste dann das Grundgesetz geändert werden. Also das heißt, sowohl für die Verlängerung auf 5 Jahre, als auch dann, wenn man sagt, wir wollen Volksabstimmung haben, müsste es auch Grundgesetz geändert werden. Das heißt, es ist sehr kompliziert am Ende. Es sind recht hohe formelle Hürden und jede Partei hat dann doch eigene Vorstellungen, was so Paketlösungen angeht, die man damit noch verbinden möchte. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen und selbst wenn, wäre es dann eigentlich erst für die Bundestagswahl 2025, die dann theoretisch im Jahr 2026 stattfinden würde. Also man sieht, es sind alles langfristige Angelegenheiten.
5 Jahre Legislaturperiode oder eher bei den 4 bleiben. Jetzt ist erstmal noch die alte Version dran, 4 Jahre, je nachdem, ob die bald neue Regierung die 4 Jahre überhaupt durchhält. Das weiß man ja auch nie. Nadine Lindner war das mit den Infos aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Mein Junge, du hast so viele Möglichkeiten, mach was draus. Das ist ein gut gemeinter Ratschlag von Eltern und Großeltern an Abiturienten. Aber natürlich hat nicht jeder alle Möglichkeiten. Erstmal ist die Frage, was hast du für Abi-Noten? Ja, oder hast du überhaupt ein Abi gemacht? Dann die Bewerbungsgespräche, Motivationsschreiben entscheiden auch mit, ob man das studieren kann, was man studieren will und wo man es studiert. Die ZVS und die Hochschulen, die lassen natürlich auch nicht jeden rein. An einer Hochschule in Bayern, da wurden jetzt aber in einem Studiengang mehr als 4-mal so viele Studierende zugelassen. Und zwar aus Versehen. Wo platzt da bald alles aus den Nähten? Pascal Fischer.
An der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg. Da kann man unter anderem soziale Arbeit studieren auf Bachelor. Und eigentlich sind da nur 150 Plätze zu vergeben. Aber zum Wintersemester werden es jetzt 700 sein.
Wie konnte das passieren?
Jemand hat einfach nur falsche Daten in das Vergabesystem eingetippt und es wurden dann tatsächlich 700 Zulassungsbescheide rausgeschickt. Naja, und die sind eben jetzt rechtlich bindend. Ganz so viele werden es wahrscheinlich dann am Ende nicht sein. Oft springt ja jemand ab, weil er woanders zugelassen worden ist. Aber mit 500 zusätzlichen Studierenden rechnet man schon in Regensburg.
Und für die hat man jetzt gerade plötzlich genug Platz und auch genug Dozenten.
Naja, wird man noch sehen. Die Hochschule arbeitet dran, sagt sie. Zur Not will man den Studierenden auch anbieten, dass die den Start um 1 oder 2 Semester verschieben dürfen, um alles so ein bisschen zu entzerren.
Falsche Daten eingegeben und schwupps, ein paar hundert Studienplätze geschaffen. So einfach kann's sein.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Stellt euch vor, riesige Urwaldgebiete, Krokodile in der Elfenbeinküste, da gab es das alles, genau wie Elefanten, Zwergnilpferde und viel Natur da im äußersten Westen Afrikas. Aber in den vergangenen 25 Jahren, da wurde der Großteil der Wälder abgeholzt, darunter ganze Nationalparks. Die Folge ist, viele seltene Tierarten gibt es da gar nicht mehr. Von damals hunderttausenden Elefanten sind nur noch 200 bis 400 übrig. Und das Fatale daran ist, wir haben Einfluss darauf mit unserem Schokoladen-Essverhalten. Die Nichtregierungsorganisation Mighty Earth, die hat einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, wie es im Schokobusiness so abläuft. Und unser Reporter Stefan Beuting wollte wissen, wie das zusammenhängt. Also Öko-Gewissen und Schoko genießen.
Es macht einen glücklich, es schmeckt, du bist, weiß nicht, süß, lecker.
Schokolade.
Also wenn man Langeweile hat, dann will man irgendwas Leckeres zu sich nehmen. Wenn man lernt, als absoluter Entspannungsfaktor.
Entspannung.
Absolut. Ganz viel Entspannung.
Entspannung. Schokolade bringt Glück und Entspannung.
Ich liebe Schokolade.
Schoki ist ein Seelentröster.
Wie schön, dass Schokolade hier so wahnsinnig gut ankommt. Das Problem daran, unsere total süßen Assoziationen haben nichts mit den echt herben Produktionsbedingungen zu tun. Mit dem, was der Bericht der NGO Mighty Earth über die Produktion der Kakaobohnen schreibt.
Die Situation im Kakaoanbau, vor allem in Westafrika, ist gerade sehr bitter, weil ein Großteil der Produzenten in Armut oder sogar in extremer Armut lebt.
Johannes Schorling von der NGO Inkota. Er engagiert sich für faire Arbeitsbedingungen beim Kakaoanbau. Für die NGO Mighty Earth, die den Bericht verfasst hat, geht es in erster Linie um Naturschutz. Für Johannes Schorling eher um die Lage der Kakaobauern. Aber beides ist eng miteinander verknüpft.
Wenn die Kakaobauern von dem, was sie auf ihren bisherigen Anbauflächen erwirtschaften, überleben könnten, dann hätten sie nicht einen so großen Anreiz, in den Regenwald zu gehen und dort neue Flächen zu roden.
Mit zunehmendem Alter der Kakaopflanzen sinkt der Ertrag. Wenn dann noch der Weltmarktpreis sinkt, wird es eng für die Bauern. In Projektmodellen zeigen die Konzerne, wie es gehen könnte. Kakaobauern dabei unterstützen, in ihre Plantagen zu investieren, sie zu verjüngen. Aber die Realität sieht anders aus.
Das Problem ist allerdings, dass auch das natürlich wieder Investitionen sind, die sich erst nach ein paar Jahren für die Kakaobauern rechnen. Und wenn ich jetzt unterhalb der Armutsgrenze lebe, dann kann ich mir einen Ernteausfall für die nächsten 3-4 Jahre schlichtweg nicht leisten. Das heißt, auch das hängt wieder eng mit der Armut zusammen. Und da sind wir wieder bei dem Problem, dass die Bauern schlichtweg einen höheren Preis für den Kakao bekommen.
Weil die Bauern keine 3-4 Jahre haben, weichen sie auf andere Flächen aus, auf Waldflächen. Sie roden, auch in Nationalparks. Das ist dann illegaler Kakao. Und der wird auf dem Weltmarkt viel günstiger gehandelt. Ziemlich verlockend für die Konzerne, weil sie mehr verdienen können. Um zu verstehen, wer wie viel abbekommt, hat sich die NGO Mighty Earth die gesamte Wertschöpfungskette angesehen. Vom Kaufpreis einer Schokolade gehen 85% an die Hersteller und Verkäufer. Für Bauern bleiben 6,6%.
Dafür, dass sie dann einen großen Teil von der Arbeit machen, ist es schon krass, dass sie so wenig davon abbekommen.
Der Kakaosektor, das ist ja ein Sektor mit einem Gesamtumsatz von 100 Milliarden US-Dollar im Jahr ungefähr. Und es sind vor allem die Schokoladenunternehmen, die daran bisher verdienen. Und deswegen ist es auch sehr stark eine Verantwortung der Schokoladenindustrie, der Unternehmen, dort was dran zu ändern.
Von Seiten der Industrie gibt es immer wieder Versprechungen und Selbstverpflichtungen. Substanziell geändert habe sich an der Grundproblematik aber wenig, sagt Johannes Schorling. Eine zusätzliche Prämie könnte die Bauern vom Weltmarktpreis unabhängig machen und deren Existenz sichern. NGOs halten das für eine gute Idee. Die Konzerne lehnen das ab. Nestlé, Mondelez, Lindt und Mars. 4 der ganz Großen habe ich heute angeschrieben. 2 haben geantwortet. Lindt sagt, sie beziehen nur aus Ghana und achten zu 100% auf zertifizierten Kakao. Mars arbeitet mit den großen Siegeln zusammen. UTZ, Rainforest Alliance und Fairtrade. Mars beziehe immerhin 50% aus zertifiziertem Anbau. Wenn ich Kakaobauer wäre, dann würde ich fragen, warum denn nicht 100%? Und mich auf jeden Fall nicht mit 6,6% abspeisen lassen.
Naja, also was diese Zahl ja zeigt, ist, wenn ich das Einkommen des Bauern verdoppel, verdoppelt sich nicht unbedingt der Preis der Schokolade.
Das wäre dann die Bitte an die Industrie. Zahlt faire Löhne und helft so den Bauern und den Wäldern. Und die Bitte an alle Schokofreunde, immer auf Siegel achten. Und hin und wieder per Mail die Schokoladenriesen an ihre Verantwortung erinnern. Und dann geht das auch zusammen. Gewissen und genießen. Wollt ihr noch eins?
Ja, gern. Bin ich da.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Oh, die arme Film- und Serienindustrie, die hat es ja zum Teil schwer. So viele Leute arbeiten da an den Produkten und alle könnten potenziell irgendwas leaken vom Film oder sie verlieren Video- und Audiomaterial oder Drehbücher oder man wird gehackt. Niemand weiß das besser als die Macher der Serie Game of Thrones. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Dieses Jahr haben Hacker HBO angegriffen und E-Mails und Skripte, die die Serie betreffen, geleakt. Anfang August war das. Je größer die Produktion ist, desto mehr Infos sind natürlich im Umlauf und desto schwieriger ist es auch, die Geheimnisse weiter geheim zu halten. Tja, mit Schadensersatzforderungen dann drohen oder Serien in Bunkern nur noch produzieren, in der Wüste am Nordpol ohne Netz. Natürlich alles nicht. Ne? Bei Game of Thrones, da hat man jetzt eine viel bessere Idee. Pascal Fischer, welche?
Ja, man dreht einfach mehrere Enden ab. Das haben die also wirklich vor. Noch nicht einmal die Schauspieler wissen dann angeblich, welches Ende dann das echte sein wird. Das hat HBO-Boss Casey Bloys gesagt. Zitat, das muss man machen bei einer langen Serie. Wenn man was dreht, wissen die Leute Bescheid. Heißt also wirklich, die Schauspieler müssen sich am Ende auch vor den Fernseher oder ihr Gerät setzen und gucken, damit sie überhaupt rauskriegen, ob ihre Figuren am Ende überleben.
Aber diese Geheimhaltung ist tatsächlich da nötig, ne?
Ja, es ist ja die letzte Staffel, ne? Und wer möchte da nicht schon vorher wissen, wie diese Saga, ne, wie diese Welt dann endet? Serienautor David Benioff, der hat ja schon im Juni betont, sogar die CIA und die NSA können Leaks nicht verhindern, ja? Für das Studio ist das jetzt natürlich doppelt schwierig. Bloys hat ja gesagt, überhaupt mal so ein Finale so hinzukriegen, dass die Zuschauer es mögen, das ist ja schon hart.
Ist das der geniale Coup jetzt von HBO, diese Idee?
Nee, AMC hat bei The Walking Dead was Ähnliches gemacht. Die haben einfach einige Todesszenen gefilmt zwischen den Staffeln und dann blieb so ein bisschen unklar, ja, bleibt der jetzt dabei oder nicht?
Multiple Enden bei Game of Thrones. Ich habe mir gerade noch mal das alternative Ende von How I Met Your Mother angeguckt, was ich ehrlich gesagt besser finde als das Originalende von How I Met Your Mother, was ziemlich schrecklich war. Dankeschön, Pascal.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es klingt nach einem Durchbruch in der Behandlung von Krebs. Methadon soll die Wirkung von Krebsmedikamenten verbessern und noch positive Effekte bringen, wenn andere Behandlungen kaum noch was erreichen. Dann soll dieses Methadon nochmal so einen richtigen Schub geben. Darüber gab es im Netz und auch im Fernsehen einige Berichte. Und deswegen wünschen sich immer mehr Krebspatienten oder deren Angehörige Methadon als zusätzliches Krebsmedikament. Die meisten Ärzte, die lehnen das aber ab. Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori, warum?
Weil man gar nicht weiß, ob Methadon wirklich gegen Krebs hilft. Also bisher hat man nur einige solche Ergebnisse in Laborexperimenten gefunden. Das heißt, da wurden Versuche an Mäusen gemacht oder auch an einzelnen Zellen. Und man muss aber wissen, zwischen solchen Zell- und Tierversuchen und dem, was dann im menschlichen Körper wirklich passiert, da liegen Welten. Also das ist ganz oft so, dass es gibt sogar unzähligen Substanzen, die zeigen in so einer Zelle oder in so einem Tierversuch eine Wirkung. Aber dann, wenn die im Menschen angewendet würden, dann zeigen die gar keine Wirkung oder vielleicht sogar eine schädliche Wirkung. Deswegen ist es ja auch so aufwendig und teuer, bis ein neues Medikament auf den Markt kommt, weil der Sprung vom Labor zum Menschen so ein ganz großer ist.
Was für eine Wirkung hat Methadon denn in diesen Laborversuchen gezeigt?
Also da hat Methadon die Wirkung einer Chemotherapie verstärkt. Also bei einer Chemotherapie, grob gesagt, sollen ja die Krebszellen vergiftet, abgetötet werden. Und in den Laborversuchen mit Methadon, da ist mehr von diesem Krebsmedikament in diese Krebszellen gelangt, als wenn man kein Methadon verwendet hat. Also das hat die Wirkung der Chemotherapie verstärkt. Aber nochmal, diese Versuche liefern höchstens Hinweise, also höchstens einen Verdacht, dass Methadon eventuell helfen könnte, mehr nicht. Es gibt keinen Beweis, dass Methadon beim Menschen ähnlich wirkt. Dazu gibt es noch keine guten Studien.
Jetzt gab es aber eben auch einen vielbeachteten Fernsehbericht von ARD Plus Minus. Da hieß es, dass eine Patientin mit einem Hirntumor, die zu ihrer Chemotherapie dann noch Methadon genommen hat, sagt, ihr Tumor sei nicht mehr gewachsen. Da hat das Methadon doch anscheinend gewirkt, oder nicht?
Das weiß keiner und das kann keiner ehrlich sagen. Das ist ein einzelner Fall und diese Frau hat ja noch andere Medikamente bekommen, also eine komplette Chemotherapie. Wie soll man denn da wissen, dass es wirklich das Methadon war? Genauso gut könnte man sagen, diese Frau hat täglich Milch getrunken, das hat den Tumor gestoppt. Das wäre genauso absurd. Um wirklich festzustellen, ob Methadon so eine Chemotherapie wirksamer macht, könnte ja sein, da müsste man eine richtige Studie machen. Also mit mehreren Patienten, einige bekommen Methadon, andere nicht. Und dann guckt man, gibt es da einen Unterschied? Alles andere ist Augenwischerei, liefert keinen Beweis und ist nur Raterei.
Kann man nicht sagen, bis eine solche Studie Beweise liefert, sollten die Patienten von heute dann doch schon mal Methadon bekommen?
Nein, das kann man nicht, weil das ist unethisch. Menschen ein Medikament zu geben, von dem man nicht weiß, ob es wirkt und auch das auch durchaus schaden kann, das kann man nicht einfach so machen. Und man muss mal sagen, Methadon, das ist nicht mal so ein Aspirin oder sowas. Das ist ein heftiges, schwerwirkendes Schmerzmittel, ein Opioid. Das hat auch Nebenwirkungen. Übelkeit, Erbrechen, Atembeschwerden, Herzrhythmusstörungen. Das bleibt auch relativ lange im Körper. Man muss also genau auf die Dosierung achten, damit es sich nicht so ansammelt und man plötzlich zu viel Methadon im Blut hat. Also gerade jetzt hat eine Krebsärztin, Professor Jutta Hübner von der Uniklinik Jena, die hat in einer Fachzeitschrift über mehrere Einzelfälle berichtet, wo es dadurch zu schweren Komplikationen gekommen ist. Ein Patient ist sogar verstorben. Also alles in allem, Methadon ist ein Medikament, das man nicht mal so auf Verdacht geben kann. Das bringt Risiken mit sich.
Warum macht man nicht eine Studie zu Methadon als Krebsmittel?
So eine Studie soll es bald geben. Da sollen dann Patienten mit einem Hirntumor zusammen mit einer Chemotherapie auch Methadon bekommen. Und das läuft dann unter streng kontrollierten Bedingungen, damit man nachher auch die Ergebnisse wirklich, damit die auch valide sind, gültig sind. Das hat man bisher nicht getan, weil die Methadon-Idee, die ist ja nicht besser als viele, viele andere Ansätze in der Krebsforschung. Da gibt es ja einige Substanzen, die im Zellversuch ganz vielversprechend aussehen, aber eben nur wenige zeigen dann auch Erfolge im Menschen. Und dann noch was, also Methadon ist nicht das einzige Opioid. Es gibt ja noch andere Schmerzmittel aus dieser Klasse und die haben sogar weniger Nebenwirkungen. Und die wirken vielleicht ähnlich wie Methadon, das könnte man jedenfalls vermuten. Also der Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft hat zum Beispiel gesagt, eigentlich sollte man erstmal gucken, welches Opioid am geeignetsten ist, bevor man hier an die Öffentlichkeit geht und von Methadon als Krebsmedikament spricht.
Was heißt das jetzt für Krebspatienten?
Also Methadon ist ein starkes Schmerzmittel mit potenziellen Nebenwirkungen, das manchen Krebspatienten gegen die Schmerzen helfen kann. Ob es auch auf den Krebs selber wirkt, das weiß man nicht. Da gibt es bisher keine Beweise, da gibt es nur sehr schwache Hinweise. Und das sind Hinweise, die eben für viele andere Substanzen auch existieren, aber über die wurde nicht vorschnell berichtet. Und man muss sich nochmal klar machen, was bei der Maus wirkt, das wirkt nicht beim Menschen. Und es ist so, dass inzwischen Ärzte und Ärztinnen, mehrere medizinische Fachgesellschaften, alle sagen, die warnen davor, dass Patienten jetzt sagen, ich möchte aber unbedingt Methadon bekommen, gegen den Willen ihres Arztes vielleicht sogar Methadon nehmen oder die Therapie ablehnen, die er ihnen anbietet, weil sie doch lieber nur Methadon nehmen wollen. Ich finde es bitter, dass hier so viel Hoffnung in schwerkranken Menschen erweckt mit etwas, was man noch nicht weiß, wo man erstmal einfach abwarten muss.
Methadon in der Krebstherapie, noch viel zu wenig erforscht, noch überhaupt keine Beweise, sagt Christina Sartori. Danke für die Infos.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
CIA und FBI klingen einfach cooler, ne? Wir haben in Deutschland die lamesten Abkürzungen für unsere Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. BKA, BND, BFV, Bundesamt für Verfassungsschutz. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Jetzt kommt in Deutschland noch eine tolle Abkürzung dazu. CITES, das hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière vorgestellt, heute die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, die CITES. Die Behörde mit Sitz in München ist Bestandteil der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung. Ihre Aufgaben sind Telekommunikationsüberwachung, Datenentschlüsselung, Massendatenauswertung, digitale Spurensicherung, Spionageabwehr, sowas halt. Bis 2022 soll CITES insgesamt 400 Mitarbeiter haben. Bisher sind 20 Stellen besetzt. Sandro Geiken ist IT-Experte an der European School of Management and Technology in Berlin. Hallo, guten Abend, Sandro.
Hallo, guten Abend.
Wie ist deine Einschätzung? Sind die Leute auch wirklich gut, die da arbeiten werden, die sich da bewerben, oder gehen die richtig guten Hacker nicht eher in die Wirtschaft, wo sie wahrscheinlich sehr viel mehr Geld verdienen werden?
Och, keine Ahnung. Also ich hatte gehört, dass irgendwie ein, zwei Gute jetzt schon hingegangen sind. Man hat da natürlich eine ganz interessante Aufgabe. Ja, wenn ich halt in die Wirtschaft gehe, dann verdiene ich sicherlich irgendwie, wenn ich einigermaßen gut bin, so irgendwas zwischen 150 und 200, 300.000. Aber dann muss ich halt so eine blöde, langweilige Corporate Firewall am Kollabieren hindern. Und das ist ziemlich öde. Und von daher gibt es eigentlich schon oft Interesse daran, bei sowas zu arbeiten. Aber wir haben in Deutschland immer so ein bisschen das Problem, dass man dann quasi sich einmal, oder man hat das Gefühl, man müsste sich jetzt einmal für 20, 30 Jahre entscheiden. Und das ist dann vielen ein bisschen zu lang. Ja, also ich glaube, wenn viele so die Option hätten, mal 3 Jahre, 4 Jahre so ein bisschen Cowboy spielen bei CITES und dann wieder zurück in die Wirtschaft, das wäre für viele ganz interessant. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt.
Also du meinst, es ist spannend, weil es da um die Bekämpfung von Kriminellen geht und deswegen irgendwie ein bisschen mehr Action, oder?
Ja, und man kann auch richtig hacken. Ja, die meisten Hacker hacken ja nicht. Die sind ja irgendwie dann doch mit so ganz normalen, ordinären IT-Sicherheitsaufgaben beschäftigt. Und da kann man dann halt wirklich Schwachstellen finden, in Systeme einbrechen und so. Das macht natürlich dann auch einem richtigen Hacker mehr Spaß.
Und wieso meinst du, da kommt man nicht mehr raus nach 2, 3 Jahren?
Nö, glaube ich schon, dass man das kann. Aber wir haben halt in Deutschland immer diese Karrieremodelle, wenn man einmal in der Behörde war, dass man dann nicht mehr in die Wirtschaft kann und umgekehrt und so. Das ist einfach bei uns in Deutschland ein Kulturproblem. Ne?
Ich habe eben schon so ein bisschen über die Aufgaben der Mitarbeiter da gesprochen, aber was machen die dann da konkret? Also am PC sitzen, hacken, coden?
Die hacken, die müssen eigentlich irgendwie Schwachstellen finden und sich dann in Sachen von Kriminellen und Terroristen reinhacken.
Okay, wie sieht das genau aus? Also wie findet man so eine Sicherheitslücke in Smartphones, in Laptops? Wie kann man die Kriminellen
Tools,
überwachen?
Hacking-Tools, die man benutzen kann, wenn es allerdings jetzt natürlich ein bisschen bessere Geräte sind und jetzt nicht irgendwie so kleine Software von irgendwie Drittanbietern, dann sind die natürlich mit all diesen Tools schon konsequent durchgetestet worden. Das sehen wir auch an den Schwarzmarktpreisen, zum Beispiel für iPhone-Exploits, also iPhone-Angriffe oder Android-Angriffe, die liegen gerade so zwischen 600.000 und 1,5 Millionen. Und da ist es also schon relativ schwierig und da hilft dann tatsächlich auch nur so eine manuelle Code-Analyse. Ja, das heißt, ich muss mir irgendwie diesen Quellcode von den Geräten besorgen oder reverse-engineeren, also zurückbauen, so dass ich den Quellcode sehen kann. Und dann muss ich da Fehler drin finden. Ja, und das ist natürlich nicht so einfach.
Jetzt ist es ja oft so, gerade bei staatlichen Behörden oder auch, ich erinnere mich an die Schule, uralt Laptops, ja, wie gut ist denn der Staat da aufgestellt? Also man muss ja schon ordentliche Maschinen da stehen haben, nicht?
Also man muss jetzt nicht so mega gut aufgestellt sein als Hacker. Im Wesentlichen braucht man nur die Device, die man da
bearbeiten will. Kommt natürlich darauf an, was man machen will. Es gibt natürlich aus dieser Ecke Hardware-Hacking eine ganze Reihe von Geschichten, die man machen kann, wo man die Geräte halt physikalisch bearbeitet. Ja, und da kann man dann sich riesige Laboratorien aufbauen mit allen möglichen Geschichten. Das haben auch viele der Dienstleister in dem Bereich, die Israelis zum Beispiel, bieten ja sowas viel an und die machen auch viel mit physikalischen Maßnahmen, wo man die dann in irgendwelche Koffer legen muss oder so. Aber ganz oft ist es auch nur so ein bisschen Bühnenshow und Zauberei und die tun so, als hätten sie dann ein riesig kompliziertes Gerät, aber in Wirklichkeit ist es auch nur ein versteckter kleiner Laptop, der dann in so einem komplizierten Case sitzt und dann nur den Bug da antriggert, den man gefunden hat.
Ach, es klingt trotzdem sehr spannend, aber jetzt sind erstmal nur 20 Stellen von diesen 400 besetzt. Trotzdem gibt es schon viel Kritik an der neuen Hackerbehörde, wenn wir so mal nennen wollen. Datenschützer sagen, dass damit auch unbescholtene Bürger ausspioniert werden können. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, der spricht von völlig fragwürdigen Hacking-Methoden. Wie siehst du das?
Finde ich jetzt nicht so fragwürdig. Wir haben natürlich dann, man muss natürlich aufpassen, dass das Massenüberwachung darf keine Option sein und was auch keine Option sein darf, natürlich sind Hintertüren in deutschen Technologieprodukten. Aber das war ja genau jetzt diese Mittellösung. Ja, dafür hatte ich auch mal plädiert in meinen Gutachten im Bundestag, dass man eben Massenüberwachung nicht machen darf und dem auch nicht so viel Vorschub leisten darf und dass man aber halt vor allem auch keine Hintertüren in Technologieprodukte einbauen kann, weil das natürlich im Exportmarkt das Genick brechen würde. Und die dritte Option, um dann trotzdem noch strafrechtlich agieren zu können, ist dann halt eben gezielte Angriffe auf Einzelgeräte durchführen zu können. Dafür muss man quasi Hacker haben und diese Fähigkeiten aufbauen. Und von der aus der Perspektive finde ich es eigentlich total vernünftig, jetzt diese Lösung gegangen zu sein.
Sandro Geiken ist IT-Experte an der European School of Management and Technology in Berlin, hat in Deutschlandfunk Nova jetzt die neue Behörde CITES eingeordnet für uns. Dankeschön und schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Sex wird auf Dauer leider langweilig in Partnerschaften. Jetzt sagt ihr, ja, klar, wissen wir, das verflixte siebte Jahr. Nein, schon nach einem Jahr sinkt in einer Beziehung die Lust auf die Lust. Es ist also das verflixte erste Jahr. Schock Nummer zwei ist, bei Frauen sinkt die Lust viel stärker als bei Männern, mehr als doppelt so drastisch. Das hat ein Team von britischen Forscherinnen herausgefunden in einer großen Studie. Pascal Fischer aus unserem Team, ist das jetzt wieder so eine klitzekleine Befragung mit ganz, ganz großen Schlüssen?
Nee, das ist keine kleine Studie, sondern von Forschern der Unis in London, Glasgow und Southampton durchgeführt. Fast 6.700 Frauen haben die befragt und auch über 4.800 Männer, alle im Alter zwischen 16 und 74 Jahren. Und da sagen eben 34% der Frauen, nach einem Jahr haben wir keinen Bock im Bett, gegenüber 15% der Männer. Bei Frauen nimmt das auch insgesamt über die Lebensjahre so ab, bei Männern nur sehr gering. Also wenn man das jetzt mal platt sagen wollen würde, Männer, die wollen immer.
Warum?
Ja, es gibt erstmal Gründe, die bei beiden Geschlechtern zutreffen. Ne? Schlechte Erfahrungen im Sex, zum Beispiel Gewalt im Bett, schlechte Gesundheit oder auch Geschlechtskrankheiten. Die Studie sagt allgemein aber, wer sich leichter tut, über Sex zu reden, der hat auch einen besseren.
Ah, und Frauen reden reflektierter über Sex und leiden bei mangelnder Kommunikation eher in der Beziehung und deswegen klappt das nicht so gut, oder wie?
Ja, so ungefähr. Für Frauen ist die Kommunikation wichtiger als für Männer. Wenn die nicht läuft, hat insbesondere die Frau weniger Lust. Das sagt auch der Göttinger Urologe und Sexualmediziner Stefan Buntrock, den habe ich heute angerufen. Der sagt, Männer, ja, die initiieren gerne Intimität und wollen dann gleich das ganze Programm. Bei Frauen ist es so, denen reicht oft auch erstmal eine Umarmung und dann schauen die, es kann was draus werden oder nicht. Und dieses permanente Missverständnis, das kann zu Lustlosigkeit führen.
Das hört man auch oft in der Praxis, dass zum Beispiel Frauen dann schon in eine Abwehrhaltung gehen, wenn der Mann jetzt dann kommt und sie in den Arm nimmt, wissen sie schon, na, das reicht dem nicht, es muss jetzt gleich Geschlechtsverkehr geben, das möchte ich allerdings nicht, und machen dann schon die Abwehrhaltung. Und so kann sich natürlich auch eine Lustlosigkeit in der Beziehung einschleichen.
Naja, und das führt dann laut Buntrock zum Ping-Pong-Effekt. Ja, hat einer Probleme, kriegt der andere wahrscheinlich auch Probleme. Das bestätigt auch die Studie.
Nach einem Jahr sinkt die Lust. Das klingt so determiniert und deprimiert natürlich uns auch. Ist das einfach so ein Automatismus? Also, ich will neues Fleisch oder was ist das?
Ja, also Stefan Buntrock meint, das ist es gerade nicht. Sondern bei solchen Beziehungen, bei denen nach einem Jahr schon Lustlosigkeit herrscht, da war schon vorher der Wurm drin.
Weil eigentlich ist es das verflixte nullte Jahr, dann wird diese mangelnde Kommunikation sicherlich von Anfang an auch gegeben sein. Nur am Anfang kann man das ganz gut überspielen, irgendwann kann man das halt nicht mehr.
Ja, was meint er damit? Ganz einfach, jeder hat so Präferenzen. Die sind meist seit der Jugend angenommen und dann auch kaum veränderbar. Ja, also sowas wie Doggy-Style statt Missionarsstellung und so weiter und so fort. Und am Anfang einer Beziehung, da kannst du das noch überspielen, deine Wünsche verschweigen, sagst dir so, ach ja, okay, dann mache ich das mal. Und irgendwann bist du dann doch frustriert.
Wenn man mehrere Jahre vergleicht, kann dann nicht ein Grund einfach sein, Kinder?
Ja, bei Frauen ist auch das stärker als bei Männern ein Grund. Vor allem Kinder unter 5 Jahren killen da die Lust. Das blockiert die also mehr als Männer.
Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie Kneipen-Evolutionstheorie. Also Frau soll Kinder hüten zum Beispiel.
Ja, also an Rollenklischees, die denen aufoktroyiert werden. Da sind natürlich jetzt nicht nur die Frauen allein schuld. Und biologisch ist das übrigens auch überhaupt nicht begründbar, hat mir Stefan Buntrock erklärt. Auch bei Männern nämlich sinkt der Testosteronspiegel, wenn die Kinder klein sind. Also nach dem Motto, das hat die Evolution so gewollt, ist keine Fehlfunktion, sondern auch die Männer sollen Brutpflege betreiben.
Jetzt sagt die Studie und der Arzt auch, den du befragt hast, reden hilft. Also einfach mal sagen, was ich will im Bett.
Ja, sagt auch Stefan Buntrock mir, aber das ist jetzt nicht nur so gemeint nach dem Motto, welche Serien gucken wir und was kaufen wir für Essen und was für eine Stellung machen wir, sondern Menschen haben wirklich Grundbedürfnisse, ein Verlangen nach Intimität, nach Anerkennung und nach Sicherheit.
Diese Dinge werden über Sexualität, über Geschlechtsverkehr ganz stark bedient und ganz stark befriedigt. Das ist die kommunikative Komponente. Sex ist eine Körpersprache. Das heißt, es geht nicht nur um das Verbale, sondern es geht hier ganz klar um eine körperliche Komponente, eine körperliche Interaktion, die dann auch eine Sprache darstellt.
Also Sex ist nicht nur irgendwie so Gemache oder Fortpflanzung, es ist ein ganzer Kommunikationskanal.
Frauen haben in der Beziehung schneller keinen Bock mehr im Bett, aber ein Gespräch kann da helfen, sagt eine britische Studie. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Danke, Pascal.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Für Asiens Gletscher sieht es nicht gut aus. Selbst wenn die Menschheit es schafft, dass sich das Klima nur um 1,5 Grad Celsius erwärmt, was sehr optimistisch ist, wird bis zum Ende des Jahrhunderts ein Drittel des Eises abtauen. Geht der Klimawandel ungebremst weiter wie bisher, verschwinden 2 Drittel der Gletscher. Zu diesem Ergebnis kommen Geografen aus den Niederlanden im Fachmagazin Nature. Sie haben sich angesehen, wie groß die Gletscher in Asiens Hochgebirgen heute sind und haben diese Daten in ein Klimamodell mit 6 unterschiedlichen Szenarien eingespeist. Dabei haben sie zum ersten Mal berücksichtigt, wie viel Geröll und Ruß auf dem Eis liegt. Je nach Dicke der Schicht kann dieser Dreck die Gletscher schützen oder dafür sorgen, dass sie schneller abtauen. Die schrumpfenden Gletscher sind ein Problem für fast 1 Milliarde Menschen, nämlich für alle, die vom Gletscherwasser abhängig sind und es als Trinkwasser für die Landwirtschaft und zur Stromerzeugung nutzen. Unter anderem werden der Ganges und der Indus aus Gletscherwasser gespeist. Jemand in der Familie wird schwer krank oder es gibt eine schlimme Trennung. So eine Lebenskrise hat in den letzten 5 Jahren jeder 2. Arbeitnehmer erlebt. Wie der Fehlzeitenreport 2017 der AOK-Versicherung zeigt, gehen aber fast die Hälfte der Betroffenen trotzdem zur Arbeit. Deswegen fordern die Studienautoren mehr Hilfe von den Unternehmen. Vor allem kleinere Unternehmen hätten noch Nachholbedarf, wenn es darum geht, Angestellte in einer Krise zu beraten oder ihnen zu helfen, etwa mit flexibleren Arbeitszeiten. Der Fehlzeitenreport zeigt auch, dass 2016 jeder Beschäftigte im Durchschnitt rund 19 Tage krankgeschrieben war. Dabei sind Fehltage wegen psychischer Erkrankung in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen. Laut früheren Studien muss das aber nicht heißen, dass psychische Krankheiten häufiger geworden sind. Es könnte auch sein, dass das Thema Psyche ernster genommen wird und Betroffene offener damit umgehen. Dieses Mal könnten sich Walfänger tatsächlich als Tierretter erweisen. Das schreiben Forscher im Fachjournal Scientific Reports über ein Artenschutzprojekt. Sie wollen auf der Galapagos-Insel Floreana eine ausgestorben geglaubte Riesenschildkröte wieder ansiedeln. Eigentlich dachte man, dass es die seit 150 Jahren nicht mehr gibt. Dann fanden Forscher aber vor 2 Jahren auf einer anderen Insel Exemplare von genau dieser Unterart. Sie sollen von Tieren abstammen, die Walfänger dorthin gebracht haben. Die holten sich früher die Riesenschildkröten als lebenden Proviant an Bord. Manchmal merkten sie aber, dass sie zu viel Last dabei hatten und setzten die Tiere dann auf einer anderen Insel wieder aus. Die Forscher wollen jetzt die Nachkommen der damals ausgesetzten Schildkröten in einer Zuchtstation vermehren. Nach 5 Jahren sollen die Jungtiere dann ausgesetzt werden und sich ihre Insel zurückerobern. Damit die Schildkröten nicht wieder aussterben, wollen Artenschützer eingeschleppte Fressfeinde von der Insel verbannen.
Deutschlandfunk Nova. Rente. Rente ist ein Thema, mit dem sich die meisten von uns eher nicht beschäftigen, oder? Ist ja auch noch ewig hin bis da. Und sowieso ist es auch unklar, wie sich der Arbeitsmarkt in den kommenden 30, 40 Jahren entwickeln wird. Vielleicht gibt es ja sowas wie Rente bis dahin gar nicht mehr in 30, 40 Jahren, sondern andere Modelle. Aber Angst machen so Worte wie Altersarmut oder wenn jemand sagt, Rente, von der man kaum leben kann. Oder dazu heißt es ja immer wieder, dass wenige von uns, also von uns Jüngeren, für immer mehr ältere Rentner zahlen müssten. So wie es momentan läuft, ist es jedenfalls ungerecht, sagt Hubertus Porschen vom Verband der jungen Unternehmer. Er ist 32 und einer der jungen politisch Aktiven, die wir euch bis zur Bundestagswahl vorstellen hier in Deutschlandfunk Nova. Hallo Hubertus.
Hi.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat diese Woche nochmal gesagt, dass die CDU kein höheres Renteneintrittsalter will. Wenn du das hörst, was macht das mit dir?
Ja, in erster Linie balle ich die Faust und ärgere mich zu Hause und werde mir wieder bewusst, dass Politiker häufig nicht sehr verantwortlich halten. Das ist eine ganz klare Wahlkampftaktik und Strategie. Merkel geht da sehr zielgruppengerichtet vor und die Rentner stellen die größte Wählergruppe dar, die zuverlässigsten Wähler, und dann verteilt man jetzt nur ein paar Geschenke und das Ganze auf Kosten einer Generation und keiner sagt was, keine Zeitung schreibt drüber, und das ärgert mich schon ein bisschen.
Gerade wir berichten auch immer wieder über Studien, dass wir alle immer älter werden. Also wir hatten zuletzt mal darüber gesprochen, dass es schon Studien gibt, die sagen, wir werden bis zu 120 irgendwann mal. Wie sieht denn eine generationengerechte Rente für dich aus?
Da kann man verschiedene Ebenen betrachten. Ich glaube, in erster Linie ist es erstmal wichtig, dass wir in einen Modus kommen, wo wir in Talkshows nicht über die 65-jährige Krankenschwester und den 70-jährigen Dachdecker reden, ja, sondern dass wir auch mal über den 19-jährigen Azubi sprechen und mal gucken, wie dem seine Zukunft aussieht. Die zweite Perspektive, wenn ich mal ein bisschen in die Tiefe gehe, die sieht so aus, dass wir ganz klar sagen müssen, dass wir das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Dann würde ich mir auch wünschen, dass wir einfach ein positiveres Bild von der Zukunft haben. Ja, wenn wir über Themen wie Digitalisierung sprechen, im ganzen Gesundheitsbereich auch, da gibt es so viele Fortschritte, die wir auch sicherlich nutzen können für diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, auch wieder Randerscheinungen wie die Krankenschwester, die muss mit 65 Jahren nicht arbeiten. Das ist auch nicht gewünscht, auch nicht der Dachdecker. Ja, entweder muss man ein positives Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Menschen auch umschulen können, Stichwort lebenslanges Lernen. Aber dann gibt es auch Sachen wie die Erwerbsminderungsrente, die da sicherlich in die Karten spielen und solche Menschen unterstützen. Niemand will, dass diese Leute auf der Straße sitzen und sich nichts zu essen kaufen können.
Arbeitsministerin Nahles, die will ja, dass mehr Menschen auch in die gesetzliche Rente einzahlen. Das heißt auch Selbstständige, auch du und Beamte, die ja momentan die Pension später bekommen. Also dass die auch in die normale Rente einzahlen. Wäre das nicht eine Lösung?
Ja, ich glaube, das muss man auch sicherlich differenziert und im Detail betrachten. Ich kann jetzt erstmal nur für die Selbstständigen sprechen. Würde ich mich gerne von jeglichem Zwang lossprechen, weil ich genau weiß, wie das als junger Selbstständiger ist. Wir haben einerseits das Problem, wir haben sowieso viel zu wenig junge, innovative Unternehmen in Deutschland. Und jetzt setzen wir die Markteintrittsbarriere noch höher, indem wir diese Menschen dazu verpflichten, die am Anfang alle unter Mindestlohn arbeiten, dann noch mehr Geld in die Rente einzuzahlen. Das kann nicht der Weg sein. Davon würde ich ganz stark abraten. Was die Beamtenpensionen angeht, das ist sicherlich auch ein Punkt. Hier sehe ich auch, ich mag den Begriff nicht sehr gerne, eine große Ungerechtigkeit. Das Problem ist, dass diejenigen, die die Gesetze machen oder die Rahmenbedingungen schaffen, sich dann selbst beschneiden würden und das halt fast nie passieren würde, nämlich die Politiker. Aber auch hier müssen wir eine Diskussion anfangen, absolut.
Du bist jetzt Anfang 30, wie die meisten hier von uns. Wahrscheinlich arbeitest du noch 40 Jahre, wenn du dann mit 70 in Rente gehst, vielleicht irgendwann. Glaubst du denn, dass es in 40 Jahren überhaupt noch sowas gibt wie eine Rente? Vielleicht gibt es bis dahin einfach das bedingungslose Grundeinkommen. Jeder kriegt 2000 Euro überwiesen und gut ist.
Ja, so einfach funktioniert das nicht.
Warte mal ab, es sind 40 Jahre noch.
Ich habe schon das Bewusstsein, dass wir in Deutschland hier im Moment in einer Wohlfühloase leben und dass wir auch ein Stück weit über unseren Verhältnissen leben. Wir profitieren von Reformen, Stichwort Agenda 2010 der Schröder-Regierung. Davon profitieren wir jetzt im Moment. Wenn wir uns andere europäische Länder anschauen, dann sieht man aber auch, wie schnell es auch wieder nach unten gehen kann. Wir haben schon ein sehr, sehr hohes Lebensniveau, niedrige Inflation. Aber ob das dauerhaft ein Garant dafür ist für unseren Wohlstand und wir jedem 2000 Euro auszahlen können, dazu sehe ich auch eine Generation, die ganz andere Antriebe hat, die möchte gar nicht mehr so viel arbeiten, was auch vollkommen legitim ist. Aber irgendwo muss das Geld ja herkommen. Also so einfach wird das nicht funktionieren.
Die Roboter arbeiten und die Industrie bezahlt uns.
Ja, irgendeiner muss die Roboter herstellen. Und wenn wir so weitermachen, dann werden die Roboter von den Chinesen hergestellt und die kommen hier hin und gucken sich das Technikmuseum Deutschland an. Das war früher mal ein Industrieland und jetzt ist ein Entwicklungsland. Und da will ich überhaupt keine Angstmacherei betreiben. Wir haben tolle Voraussetzungen, aber wir sind auf dem besten Weg dahin.
Danke für die Denkansätze heute hier in Deutschlandfunk Nova. Hubertus Porschen.
Danke.
Vom Verband der jungen Unternehmer, einer der jungen politisch Aktiven in Deutschlandfunk Nova. Ihr findet noch mehr bei uns im Netz. Einfach klicken auf den Bundestagswahl-Button bei uns, deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es gibt so Geschichten, die hören sich gaga an, wenn man sie zusammenfasst, aber neugierig machen sie dann doch irgendwie. Ein Mann will Haare von der Ex-US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton haben und er ruft öffentlich dazu auf, ihm diese Haare zu liefern und landet dafür im Gefängnis. What? Pascal Fischer, wer hat da wie genau nach der Behaarung von Hillary gegiert?
Das war Martin Shkreli, ein bekannter US-Pharmaunternehmer, mit 34 Jahren übrigens ein eher junger, reicher New Yorker. Und der hat wirklich auf Facebook dazu aufgerufen. Clinton geht ja gerade auf Lesetour für ihr Buch What Happened, ihre persönliche Wahlnachlese sozusagen. Und der Shkreli, der hat jetzt da geschrieben, reißt ihr ein Haar aus? Dafür kriegt ihr von mir $5,000.
Und dafür wird er eingebuchtet? Angedrohte Körperverletzung oder warum?
Ja, das zuständige Gericht hat das wirklich als Aufruf zu einem tätlichen Angriff eingestuft. Und jetzt kommt noch was dazu. Shkreli ist erst ab Anfang August schuldig gesprochen worden wegen Wertpapierbetrug. Und da war der auf Bewährung und jetzt wird er eben einkassiert.
Der will sich's aber auch mit allen verscherzen. War der nicht auch der Unsympath, der sich dieses einzige Wu-Tang-Album gekauft hatte damals, wo es nur eine einzige Version von gab. Jetzt verkauft er das Ding sogar wieder. Er ist ein relativ bekannter Unsympath, ist das richtig?
Ja, ja, also schon mal die Popkulturwelt hat er gegen sich aufgebracht und dann auch schwer Kranke. Der hatte nämlich 2015 eine Pharmafirma. Da hat er einfach mal die Preise für ein Medikament schlagartig erhöht und zwar ein lebenswichtiges Medikament für AIDS-Kranke von $13,50 auf $750. Naja, der hat es noch nicht mal entwickelt, also der kann nicht sagen so, ey, das waren irgendwie Kosten hier. Und als dann Hillary Clinton im Wahlkampf gefragt hat, willst du den Preis nicht wieder senken, hat er auf Twitter nur geantwortet, lol. Also echt lautes Gelächter, ne? Und die Medien haben dann gesagt, das ist der meistgehassteste Mann Amerikas.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Erster Tag der IAA, aber so wie so eine Totenmesse fühlt sich die IAA, die internationale Automobilausstellung, nicht an, die heute in Frankfurt eröffnet wurde. Von der Krise ist ehrlich gesagt nicht so richtig viel zu spüren. Fette Autos mit Verbrennungsmotoren werden da vorgestellt, zumindest von den großen Autoherstellern. Und da mittendrin sind ein paar Studierende der Hochschule Trier mit ihrem Autoprototypen Evolution. Seit 3 Jahren tüfteln sie. Unter anderem sind da Fahrzeugtechniker dabei, Maschinenbauer, Elektrotechniker an diesem neuen und wirklich umweltfreundlichen Auto. Umweltfreundlich deswegen, weil es aus Flachs gebaut wurde, aus einem nachwachsenden Rohstoff. Elektroauto übrigens natürlich. Unter anderem arbeitet René Beck mit in diesem Team. René, das Teil heißt Protron Evolution, ist zum Teil tatsächlich aus Flachs. Ohne Flachs, warum?
Genau, also die eigentliche Fahrgastzelle, das sogenannte Monocoque, besteht aus Flachsfasern, also aus einem nachwachsenden Rohstoff und ist dementsprechend halt nachhaltig gebaut und eben auch sehr leicht geworden mit einem Gewicht von unter 100 Kilo und erfüllt dementsprechend trotzdem alle Standards nach der M1-Klasse, also sprich einem normalen Fahrzeug in Sachen Crash-Sicherheit.
Okay, wie hält das denn alles zusammen?
Ja, also die Flachsfasern, die werden gelegt in eine Form und werden dann mit einem Harz in einem Vakuuminfusionsverfahren gezogen. Sprich, das Harz härtet dann zwischen den Flachsfasern aus und sorgt dann für die Stabilität.
Und das Auto ist vollkommen sicher, erfüllt alle Standards?
Genau, erfüllt alle Standards, wie eben im Straßenverkehr gefordert sind.
Ich habe gesehen, ihr habt das alles per Hand gemacht, habt da zusammengeklebt. Einer hat gehalten, der andere hat so ganz, damit auch wirklich gar keine Wellen entstehen und sowas, ganz fest rangedrückt und dann verklebt. Das muss ja dann, wenn das irgendwann mal in Serie gehen sollte, eine Maschine übernehmen. Geht das überhaupt?
Ja genau, also da arbeiten wir gerade dran. Also wie gesagt, der Prototyp ist jetzt natürlich erstmal von Hand gefertigt, aber wir versuchen da jetzt natürlich ein Konzept zu entwickeln, dass es halt serienreif werden kann.
Und mit allem drum und dran wiegt dieses Fahrzeug dann am Ende, ihr sagt rund 550 Kilo, so viel wiegt schon mal alleine ein Akku bei einem Tesla. Wie habt ihr das geschafft?
Ja, genau. Also wir haben ja sehr lange Erfahrungen in dem Bereich Leichtbau gesammelt, jetzt seit 10 Jahren auf dem Schalecomarathon mit unseren Wettbewerbsfahrzeugen. Mhm. Und dementsprechend konnten wir halt daraus einige Erfahrungen auch in dieses Fahrzeug reinfließen lassen, haben es eben aus Ultraleichtbauteilen entwickelt und beschränken uns auf das Minimalistischste halt auch an Ausstattung.
Kein Radio drin?
Bisher haben wir noch kein Radio drin, aber das sind halt Dinge, die der Kunde später halt wünscht. Das heißt, das werden wir schon einbauen, aber wir werden halt dann doch davon absehen, größere Bauteile wie zum Beispiel eine dicke Klimaanlage oder größere Komforteinheiten da einzusetzen.
Okay, Radio wäre uns wichtig. Aber generell 550 Kilogramm, das ist echt nicht viel. Kannst du für uns Laien nochmal erklären, welche Vorteile bietet das?
Ja, also natürlich, je weniger Gewicht man durch die Gegend fahren muss, so weniger Energie braucht man eben. Das heißt, wir können in dem Fall jetzt ausgerechnet erstmal mit 2 8-kW-Motoren, also mit 16 kW, insgesamt Leistung das Fahrzeug bewegen. Wir können jede Steigung mit mindestens 50 km/h bewältigen und eben auf der Geraden bis zu 100 km/h schnell fahren. Ja.
Wow, gibt's schon Interessenten?
Bisher leider noch nicht, weil das ist ja bisher erstmal ein Konzept gewesen. Wir haben jetzt Anfang des Jahres die ersten Bauteile gefertigt und ich denke mal, dass wenn wir das Fahrzeug dann stehen haben Mitte nächsten Jahres, dass wir dann vielleicht auch Interessenten finden.
Hast du schon mal eine Runde drehen können, zumindest mit eurem Elektromotor? Da habt ihr auch so ein Ding gebaut, mit dem man zumindest den Motor schon mal austesten kann?
Ja, genau. Also wir haben das Versuchschassis gebaut. Das läuft jetzt auch seit wenigen Tagen. Und damit konnten wir jetzt erste Fahrtests machen. Das wurde eigentlich nur gebaut, um eben die Komponenten möglichst schnell griffbereit zu haben bei Änderungen, bei Optimierungen. Und das fährt tatsächlich und natürlich jetzt noch nicht genauso, wie wir möchten, aber wir sind da auch auf einem ziemlich guten Weg.
Viel Erfolg. Viel Spaß auf der IAA.
Vielen Dank.
René Beck baut an der Hochschule Trier mit vielen anderen zusammen ein Auto aus nachwachsenden Rohstoffen, ein Elektroauto, fährt mit Elektromotor. Dankeschön. Und das war die Redaktionskonferenz. Mit dabei Pascal Fischer.
Tschüss.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.